Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit der Journalistin und Autorin Katja Eichinger. Mit ihr können wir thematisch nämlich ziemlich weit laufen. Einmal an die Côte d'Azur reisen, die Filmwelt zum Beispiel in Cannes beobachten. Wir können aber auch mit ihr in den Knast gehen oder bestaunen, was auf den Laufstegen dieser Welt sich so tut. Also ziemlich vielfältig. Katja Eichinger interessiert sich für all diese Felder und noch viel mehr. Sie hat darüber geschrieben oder auch zu einer Fernsehserie gemacht. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Katja Eichinger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie leben in München, aber wir haben Glück. Sie leben nicht nur in München. Sie konnten hier ganz bequem ins Studio kommen, weil Sie auch einen Lebensmittelpunkt in Berlin haben. Und außerdem noch an der Côte d'Azur. Das sind ja drei ziemlich tolle Wohnsitze. Wählen Sie die immer nach Lebensgefühl aus oder nach Arbeitsanfall?
Also Berlin ist hauptsächlich für Arbeit. Hier habe ich mein Verlag, meine Pressepersonen, also die Menschen, mit denen ich arbeite, sind hauptsächlich in Berlin. Deswegen war es irgendwann nötig, mir hier eine Wohnung zu mieten. Und München ist auf eine seltsame Weise ein Lebensmittelpunkt geworden. Also habe ich lange in London gelebt, 16 Jahre, und habe dann geheiratet. Dadurch bin ich nach München gezogen und ich bin jetzt eigentlich aus Hessen und Protestantin, und dieses ganze katholische, irgendwie überzeugt schamlose München war mir erstmal so ein bisschen fremd. Aber München ist wie Bier trinken. Der erste Schluck ist schrecklich und dann kann man nicht aufhören.
Der erste Schluck ist schrecklich. Und dann kann man nicht aufhören. Okay, also München, die Côte d'Azur, die werden wir jetzt noch gleich ein bisschen genauer betrachten. Katja Eichinger ist zu Besuch und die hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das große Blau und mit auch einem unglaublich blauen Titelbild. Man taucht quasi gleich ins Meer ein, fotografiert von Christian Werner. Wer jetzt aber eine einzige Schwärmerei erwartet, der wird doch sehr erstaunt sein von dem, was Sie, Frau Eichinger, geschrieben haben. Ich lese nicht Sätze vor, sondern ich habe sie mir rausgeschrieben, damit ich sie jetzt nicht suchen muss. Die Realitäten der digitalen Konsumgesellschaft lese ich da und wie sie sich diese auf globale Machtverhältnisse und den einzelnen Menschen auswirken, spiegeln sich in hoher Konzentration an der Côte d'Azur, schreiben Sie. Oder noch ein anderes Zitat. Wenn die Côte d'Azur eins vermittelt, dann dass Gegensätze und Widersprüche nebeneinander existieren können. Das ist ja was ganz anderes als ein Reiseführer beispielsweise. Es ist ja eher so Gesellschaftskritik mit einem Schuss Hoffnung, oder?
Oh, absolut. Hoffnung ist auch essentiell. Es ist ein Ort, ist eben das, was die Côte d'Azur so besonders macht, ist die hohe Dichte an Menschen und Geschichten. Also diese ganz widersprüchlichen Geschichten. Also wir haben einerseits einige der Stars des 20. Jahrhunderts, ob das nun Kunst oder Nietzsche, hat dort den dritten und vierten Teil von Also sprach Zarathustra geschrieben. Das ist so die Kulturgeschichte ist dort so dicht und wundervoll und auch interessant. Und gleichzeitig, was wir heute sehen, sind natürlich turboreiche Superjachten, Blinkkultur, an jeder Ecke eine Designerboutique. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann das wie kann das nebeneinander existieren und warum, vor allen Dingen frage ich mich natürlich auch, das sagen wir mal, ich hab keinerlei Interesse an Superjachten und irgendwo ist es ja auch abstoßend und trotzdem frage ich mich, warum bin ich dort so gerne?
Und warum haben Sie eine Antwort gefunden?
Weil ich diese Gegensätze liebe, weil ich diese, also was ist Schönheit? Schönheit ist ja das Versprechen von Glück. Und es gibt eben so viele verschiedene Formen des Glücks an der Côte d'Azur. Es wird einem immer wieder, und das macht für eine sehr komplexe, widersprüchliche Form der Schönheit. Und ich mag Widersprüche.
Man stolpert dann auch von einem Kontrast in den nächsten in Ihrem Buch. Also Sie erzählen ganz ausführlich viele Geschichten der 1920er, 30er Jahre, die Künstler, Künstlerinnen, die sich da treffen und gegenseitig befruchten, Amerikaner, die kommen, also ganz, man ist vollkommen drin und gleichzeitig ist man im Heute eben bei den Superjachten. Nehmen Sie uns doch mal mit an Ihren Schreibtisch und schildern Sie mal Ihren Ausblick.
Also das für mich das Schönste an der Côte d'Azur ist der Blick von meinem Schreibtisch. Ich kann dort eben, die Wohnung ist da ein bisschen erhöht und ich kann auf das Meer und den Himmel sehen, der sich eben immer wieder verändert. Und manchmal fliegen da tatsächlich grüne Papageien vorbei. Aber gleichzeitig auf diesem Horizont, gerade in den Sommermonaten, kann ich dann bis zu 3 riesige Kreuzfahrtschiffe sehen. Oder eben diese extremen Superjachten, die vorbeiziehen, nur auf dem Weg nach Saint-Tropez. Und das ist dann eher, ja, das lässt einen auch verzweifeln, weil gerade im Sommer ist es dort sehr heiß, man spürt den Klimawandel. Und so eine Superjacht ist natürlich die umweltschädlichste Form neben Privatjets der Fortbewegung.
Ja. Ja, aber sie werden da eben zugelassen, ne? Also es ist ja auch politisch offenbar gewollt.
Es in der ganzen Welt wird das zugelassen und gewollt. Also es sind die Realitäten unserer Gegenwart. Mhm. Also ich könnte natürlich auch auf dem Biobauernhof in Österreich Urlaub machen und dann könnte ich dann alles richtig machen und wir können alle zusammen Müll trennen und es ist alles ganz toll und homogen. Aber das ist ja völlig an der Realität vorbei. Mhm. Und mich interessieren eben auch Abgründe. Also mich interessiert das Verborgene und wie das existieren kann neben dem Schönen.
Und wo kommt die Hoffnung her?
Die Hoffnung, ich glaube, das ist, weil ich Hoffnung an Menschen habe, grundsätzlich immer wieder. Und die Schönheit auch in Menschen sehe, und zwar in ganz kleinen Handlungen, in Freundlichkeiten im Alltag, und dass wir es doch dann immer wieder schaffen, uns zu berappeln. Mhm. Und ja, über uns selbst hinwegzuwachsen. Also ich glaube, und dafür steht für mich auch das Blau. Transzendenz ist ein großes Thema in meinem Leben. Altgriechisch an der Schule gehabt und da ging es eben um den schönsten Text der Weltgeschichte ist für mich das Höhlengleichnis. Und diese Transzendenz, das verfolgt mich mein ganzes Leben und dafür steht für mich das große Blau.
Große Blau der Côte d'Azur.
Ja.
Im Namen eben ja schon. Und jetzt machen wir nochmal wieder ein totales Kontrastprogramm auf. Und gehen in den Knast. Von Ihnen stammt die Knastserie Asbest um die Hauptfigur Mohamed Momokawal. Die haben Sie also mitentwickelt, mitproduziert. Wie kam dieses Interesse in Ihnen auf? Ich meine, ich ahne schon irgendwie, dass Sie auch da woanders hingucken wollten.
Ja, also mich interessiert eben das Verborgene, die andere Seite. Also ich glaube, das essentielle Kinoerlebnis als Jugendliche war Blue Velvet. Diese Idee von David Lynch, die Hauptfigur schaut ja hinter, lebt in dieser perfekten Vorstadtwelt und auf einmal fängt sie an, hinter den weißen Gartenzaun zu schauen. Mhm. Und das fasziniert mich. Das ist,
und Sie wollten hinter Knastmauern gucken.
Genau. Mhm. Ich hatte.
Ist jetzt aber doch ja gar nicht Ihre Welt. Wie haben Sie einen wirklichen realitätsnahen Blick werfen können?
Naja, es ist einfach Interviews und das mache ich sehr gerne. Ich höre gerne Leuten zu es ist ja auch, ist ja auch ein großes Privileg, wenn jemand sich einem öffnet. Und ich habe dann sehr lange mit der Hauptfigur, die Person, auf der die Hauptfigur beruht, verbracht, ihm zugehört. Und das interessiert mich und klar, es ist... gerade bei einem Filmprojekt kommen dann ja noch andere Menschen hinzu, die auch ihre Erfahrungen mit einbringen. Ja.
Aber mich interessiert gerade vor allem, wie Sie das Vertrauen gewonnen haben von jemandem, denn also ich habe Sie jetzt gerade noch an der Côte d'Azur, sehe ich Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen und auf Yachten gucken. Das ist ja nicht zeitgleich passiert. Und jetzt sind Sie in Sozialwohnungen und lernen Leute kennen, die so eine ganz andere Lebensrealität haben. Wie haben Sie das Vertrauen gewonnen dieser Person? Und zweitens aber auch, was hat das mit Ihnen gemacht, also diese Kontraste zu erleben?
Also ich glaube, wichtig ist beim Zuhören, dass man nicht urteilt. Also und das glaube ich auch, wenn Sie jetzt das Buch lesen, ist das mag das nicht zu urteilen oder Menschen zu verurteilen, sondern grundsätzlich erstmal ist es ein Mensch, dem ich zuhöre und dem ich auch den Raum lasse, sich selbst zu erklären. Viele Dinge Wir erkennen ja erst, was wir gesagt haben, wenn wir es gesagt haben. Und das ist ja das Schöne an so einem Interview, also gerade ein Mensch, der seine Geschichte noch nie wirklich erzählt hat. Er spricht sie aus und findet darin, kann sie dann erst bewerten oder kann er darin einen Wert finden. Und das ist, das muss man zulassen. Mhm. Und ich glaube, es ist so eine grundsätzliche Haltung, die der Interviewpartner in einem spürt, hoffe ich jedenfalls. Und
wo haben Sie ihn kennengelernt, die Figur auf der Momo?
Durch einen Riesenzufall. Ich hatte gelesen von der JVA Fulzbüttel, dass es dort einen Fußballverein gibt, der in der Hamburger Kreisliga spielt. Das hatte ich dann erkundet, habe mich mit dem Trainer in Verbindung gesetzt und dann habe ich noch einen Plot gesucht und durch einen riesigen Zufall hat mir jemand von diesem Menschen erzählt und den habe ich dann durch mehrere Umwege kontaktiert und dann ging es los. Ne?
Und dann ist ein Riesenprojekt rausgekommen, für das sie allerdings auch ziemlich kämpfen musste, weil Knastfilme waren zu der Zeit überhaupt nicht unbedingt vorhanden. Das ist nämlich schon 10 Jahre her oder 15 Jahre,
jetzt,
wo sie...
Es ist jetzt 8 Jahre her es gab das deutsche Knastgenre existiert nicht und das deutsche Gangstergenre existiert auch nicht wirklich. Also bis auf diese Serie 4 Blocks wurde Verbrechen aus der Sicht der Polizei erzählt.
Aber wie man für ein Filmprojekt kämpfen kann, das hat sie ja sich auch abgucken können, nämlich von ihrem verstorbenen Mann, dem Produzenten Bernd Eichinger. Katja Eichingers Weg, den verfolgen wir weiter. Sie ist 1971 geboren, in der Nähe von Kassel aufgewachsen. Das ist ja überhaupt nicht so die Welt, glaube ich, gewesen der Celebrities, die sie jetzt so kritisch beobachten, oder? In der sie aufgewachsen sind.
Nee, stimmt überhaupt. Ja, es war gut, das Tolle an Kassel ist die Documenta. Und durch die Documenta kamen halt immer sehr neue Einflüsse in diese Stadt. Und auch, ich finde die Documenta wirklich war ein gelungenes Beispiel, wie auch Kunst die ganz allgemeine Bevölkerung erreichen kann. Also meine Mutter war Physiotherapeutin und wenn ich artig war, durfte ich unten bei ihr in der Praxis sitzen und zuhören. Und habe dann eben gehört, wie Leute im Dorf über Kunst geredet haben. Und das finde ich toll, das finde ich großartig. Und auch mich als Kind hat das sehr beeinflusst.
Also man geht nicht nur gezwungenermaßen in der Schule dahin, sondern will auch gucken, was.
Absolut. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, und es ist mir jetzt erst klar geworden, wie klein ich da war, dass wir am Friedrichsplatz vorbeigefahren sind und da stand eben dieser riesige Turm von Richard Serra, Terminal 1 und ich habe meine Mutter gefragt, was ist denn das? Und sie sagt, das ist Kunst. Und einfach und das hat mich lange beschäftigt, dass das Kunst ist und das aber auch genauso Kunst ist wie die Kunst, die ich in Büchern zu Hause gesehen habe oder im Museum. Und das funktioniert und da muss man auch teilweise gar nicht drüber sprechen.
Aber man muss sie halt hinstellen, man muss sie halt sichtbar machen. Und das ist eben das große Verdienst der Documenta auch. Und hat ja so, wie Sie es beschreiben, ist ja interessant, dass es eben auch genauso auf Sie gewirkt hat. In Ihrem Buch Mode und andere Neurosen habe ich gelesen, dass auf Ihrer Schule nicht nur Jeans verpönt war, sondern auch das Parfum Poison, was damals wirklich überall war. Das ist sogar verboten war. Wo waren Sie da gelandet?
Also Jeans waren schon erlaubt. Es gab Leute, deren Eltern es ihnen nicht erlaubt haben, Jeans zu tragen. Jeans gab es natürlich, aber Poison war verboten, einfach weil in den 80er Jahren dieser Geruch war so intensiv. Man musste ja immer lüften, wenn jemand Poison getragen hat. Das war eigentlich, also bei uns waren auch Eierbrote verboten. Also weil es so gerochen hat.
Wo waren Sie da?
Ich war auf dem Friedrichsgymnasium in Kassel, ein humanistisches, altsprachliches Gymnasium. Und das war hart, aber ich habe auch teilweise ziemlich gelitten und gleichzeitig aber auch Freunde fürs Leben gefunden. Mhm. Zwei meiner besten Freunde habe ich dort gefunden und ich liebe schon sehr, was ich dort gelernt habe. Besonders Altgriechisch. Das hat mich nachhaltig beeinflusst. Also auch die Mythologie.
Auf das Sie aufbauen können. Wie sah Ihre Rebellion aus?
Die kam, glaube ich, erst später. Die Rebellion während der Schule hat nur innerlich stattgefunden. Also ich war dann zum Beispiel, um Geld zu verdienen, habe ich Kirchenorgel gespielt. und dann gleichzeitig Nietzsche gelesen und das alles innerlich völlig abgelehnt, was da im Gottesdienst stattgefunden hat.
Und Sie hatten vorhin London schon erwähnt. Sie sind nämlich auch direkt nach dem Abitur, glaube ich, nach London gegangen. War das jetzt trotz dieser Erziehung, die so ein bisschen streng auch klingt und eben sehr bildungsbürgerlich klingt? Oder war es gerade deswegen, dass Sie offen waren für was ganz Neues?
Ich wusste ehrlich gesagt, ich habe einen Studienplatz an der Hochschule der Künste in Berlin und habe dann in der Zeitung gelesen, dass man jetzt in Großbritannien studieren kann und aufgrund einer EU-Entscheidung nichts bezahlen muss, keine Gebühren bezahlen muss. Dann habe ich mich einfach beworben.
Filmtheorie war das?
Ja, später, ich habe dann meinen Master in Filmtheorie gemacht und dann am Anfang hieß Communication Studies, keiner wusste, was das war. Ich habe mich einfach beworben, wurde angenommen und dann hat mich meine Mutter im Kasseler Hauptbahnhof in den Zug gesetzt und ich bin dahin. Und eigentlich mit dem Plan, dass ich so ein Auslandsjahr mache, habe mich dort in einen Teilchenphysiker namens John verliebt und bin geblieben. Und das war sehr aufregend.
Der nebenbei noch Punk war, glaube ich.
Genau, der war Punk. Dadurch habe ich so diese ganze Punk-Bewegung mitbekommen. Das war alles sehr, sehr aufregend. Ich hatte das Gefühl, obwohl ja eigentlich in Deutschland fand gerade die Wiedervereinigung statt, aber in London hatte ich das Gefühl, im Zentrum der Welt zu sein. Ja, das war schön.
Das ist interessant, wenn Sie das auch so erzählen. Also so erstmal klang mir die Welt, in der Sie aufgewachsen sind, sehr überschaubar, vielleicht noch durchbrochen von der Documenta. Und jetzt dann dieser Mut, aber da so ganz allein auf sich gestellt und dann etwas zu studieren, von dem ich eigentlich gar nicht so eine Ahnung habe, wo soll mich das hinführen? So klang das jetzt für mich.
Ja, ich hatte gerade mit einer Unterhaltung mit meinem Vater über so Kindererziehung und Helikoptereltern. Und er meinte so, ja, also das Wichtigste an der Kindererziehung ist, dass man seinen Kindern vertraut. Und ähnlich wie in einer Beziehung muss man ja auch der anderen Person vertrauen. Und meine Eltern haben eigentlich in mich vertraut, dass ich das schon irgendwie, also dann war ich halt auf mich gestellt.
Und Sie offenbar in sich auch, ne? Ja. Sie sind danach als freie Journalistin bei der Vogue gewesen, bei Variety, Financial Times. Ich höre daraus, es hat Sie jetzt nicht unbedingt Mut gekostet, denn das Selbstbewusstsein hatten Sie, da hinzugehen.
Ach so, ja. Also ich habe da mir auch einfach nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, ich mache das jetzt ein Abenteuer. Mhm. Vielleicht war es auch Naivität. Ich habe mir nicht darüber nachgedacht, was da alles passieren könnte, sondern wollte das einfach erleben. Und klar, man muss jetzt, man kann jetzt nicht die ganze Zeit darüber, also dass irgendwelche Gedanken über Heimweh oder so, das hatte ich alles nicht. Sondern ich wollte, gerade weil Kassel war so klein und es war auch vor der Wiedervereinigung so grau und eng. Ich wollte was erleben. Ich wollte raus. Und das habe ich gemacht. Ja.
Das haben Sie aber nicht nur als Journalistin dann und in London erlebt, sondern Sie haben auch zum Teil bei Warner Brothers gearbeitet. Und da habe ich wieder so ein ganz lustiges Zitat gefunden. Ich kann Ihnen versichern, Sie wollen niemals in Ihrem Leben bei einer Hollywood-Filmparty in Cannes mit der Gästeliste an der Tür stehen und darüber entscheiden, wer die Party betreten darf und wer nicht. Das war mal Ihr Job, ja?
Es war entsetzlich. Da war ich bei einer PR-Agentur, DDA, Dennis Davidson Associates oder auch Don't Do Anything genannt. Und wir mussten halt diese ganzen großen Filme betreuen und unter anderem eben auch fiel es mir dann zu, an so einer Party vorne mit der Gästeliste zu stehen. Das ist entsetzlich. Man wird bedroht, man wird zugelabert.
Jetzt muss man sich auch mal körperlich vorstellen. Sie sind eine sehr zarte Person. Mhm. Also Sie strahlen da jetzt auch nicht unbedingt so die Türsteherqualitäten aus, ne?
Nein, nicht wirklich. Zum Glück bin ich größer als viele Leute. Mhm. Das hat dann geholfen. Es war anstrengend. Und überhaupt, also der Job der Pressebetreuerin ist nicht meins, weil man eben an meinem Gesicht sofort erkennen kann, was ich denke.
Ja, also Sie bewundern nicht jeden, schließe ich daraus.
Nee, das kann man halt leider bei mir sehen. Ich habe kein Gesicht für Pressearbeit, nein.
Die Autorin Katja Eichinger hat von Erfahrung im Filmbusiness an der Côte d'Azur erzählt, also an der Tür sozusagen. Côte d'Azur und Filmbusiness zusammen sind natürlich die Filmfestspiele an der Croisette. Vor einigen Tagen sind ja die Filme für das 77. Filmfestival in Cannes bekannt gegeben worden. Haben Sie da noch Interesse dran? Also verfolgen Sie sowas?
Manchmal. Jetzt gerade nicht, weil ich so viel um die Ohren hatte mit dem Buch. Aber es interessiert mich schon und es interessiert mich dann auch die Entscheidung, weil es dann doch immer sehr viel über die Richtung einen aussagt, die das Filmgeschäft und die Trends nehmen. Ja.
Ich habe gesagt, die Filmwelt haben Sie nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, Bernd Eichinger. War das einer Ihrer Interviewpartner gewesen?
Genau, ich hatte ihn interviewt, erstmal am Telefon. Ich hatte damals, habe ich für Variety geschrieben, die amerikanische Filmzeitschrift. Und ich war eigentlich keine Expertin für deutsches Kino, hatte da wenig mit zu tun. Er war einer von vielen Produzenten, die ich interviewt habe. Und es war einfach so, ich kann mich noch sehr erinnern, ich saß zu Hause am Telefon, Homeoffice, und frage ihn. Und er sagt, ja, grüß Gott, hier ist der Bernd Eichinger. Und es war, als ich diese Stimme gehört habe, wie so das Licht geht an, also Birne geht alle, Lampe geht an. Und es war dass ich mich in ihn verliebt habe, kam eigentlich schon mit der Stimme. Das war die Stimme.
Aber so schnell ging es dann doch nicht, oder?
Nee, nicht klar. Erstmal musste ich erstmal meinen Artikel schreiben, ne? Da braucht man Distanz.
Ja, genau.
Nee, ich habe ihn dann nochmal getroffen am Filmset von dem Parfum. Da hat er mir aber irgendwie nicht geglaubt, dass ich von Variety bin. Ich weiß nicht, da gab es irgendwelche Missverständnisse, und dann später dann auf der Berlinale habe ich ihn kennengelernt.
Und mit der Beziehung ging es dann sehr schnell. Sie haben geheiratet. Mhm. Und das bedeutete, was bedeutete denn das eigentlich für Sie als viel beschäftigte und mit Leib und Seele Journalistin seiende Frau an der Seite von Bernd Eichinger zu sein?
Ja, das Interessante am Journalismus, was ich auch sehr mag, ist dieses auf dem Zaun sitzen und Beobachtende.
Mhm. Also diese etwas. Schön gesagt, aus dem Zaun sitzen und beobachten, genau. Mhm.
Und ja, und die Distanz, also das mag ich sehr. Aber durch meine Beziehung mit Bernd war es halt vorbei mit der Distanz.
Ja.
Und das haben auch meine Chefs bei Variety erkannt und meinten, ich könnte nicht mit dem Namen Eichinger schreiben. Das sei ja wie Spielberg, das ginge nicht, da würde man mir die Distanz nicht abnehmen, beziehungsweise die Objektivität.
Hätten Sie sich die denn noch zugetraut?
Ja, eben, das war auch die Frage, ob ich mir das wirklich. Es ist halt, man sitzt nicht mehr auf dem Zaun, sondern ist im Garten. Und der Garten ist aufregend erstmal, auch ganz toll. Es sind viele neue bunte Blumen, oder die Perspektive verändert sich. Mhm. Das war dann auch wieder was ganz Neues. Ich meine, ich habe Filmtheorie studiert. Das war dann großartig, mitzubekommen, wie das passiert, ohne diese journalistische Distanz. Wie Filme entstehen, wie Unterhaltungen stattfinden, ohne dass jetzt das Gefühl ist, die Presse ist dabei. Da habe ich viel gelernt. Das war wie so ein Bootcamp im Filmemachen. Und ich habe dann auch, also meine Rolle war dann einfach, es war eine andere. Es war auch das viele Telefonieren, was ich jetzt machen würde was man ja tut beim Journalismus, war einfach nicht möglich, weil die Stimmung zu Hause, also mein Mann hat viel zu Hause gearbeitet, ist ungern ins Büro gegangen, und die Stimmung zu Hause war halt sehr konzentriert. Es war auch keine Musik, es war sehr ruhig.
Und zu Hause war dann auch was anderes. Die sind nämlich von London nach München zu ihm gegangen.
Genau.
Ne? Also Sie haben ja einiges. Sie haben so in Ihrem Journalistinnenjob nicht mehr arbeiten können. Sie haben sich ja sehr auf ihn eingestellt, wenn man es jetzt mal so bewerten will, mit Journalistin plus minus, was weiß ich. Ihr Job war dann eigentlich, ihm zuzuarbeiten.
Ja, ich habe ihn unterstützt. Ja. Mhm. Er hat Drehbücher, ich habe ihm bei der Recherche geholfen. Ich habe ihm seine Drehbücher gelesen, lektoriert. Also er hat immer jeden Tag geschrieben, und am Ende des Tages habe ich die Seiten bekommen. Und natürlich war mein Job auch bei Geschäftsdinners nichts zu trinken und mir zu merken, was gesagt wurde. Also da habe ich auch viel gelernt.
Wie fühlten Sie sich dabei? Also Sie merken, ich kaue so an dem rum, eben wahnsinnig unabhängig und jetzt plötzlich in so einer...
Es ist so ein, ich bin auf totales Risiko gegangen. Das war natürlich, habe mich völlig drauf eingelassen. Das ist meine Art. Ich wusste, es ist eine kompletter, es ist wie von Kassel nach London gehen. So ein kompletter Wechsel im Lebensmodell und es ist alles oder nichts. Das habe ich. Und ich wusste nur so, kann ich dieser Beziehung eine Chance geben? Und das wollte ich eben. Das war mir wichtig.
Und das war ja auch so. Also ja. Sie haben ja eine sehr besondere Beziehung offenbar geführt. Sie waren 5 Jahre verheiratet und da starb Bernd Eichinger ganz plötzlich.
Ja.
Und ich kann mich noch gut an die Berichterstattung damals erinnern. Und das habe ich jetzt bloß so als Zeichen genommen. Das war alles so öffentlich. Also eine öffentliche Trauer.
Mhm.
Und Sie, was machen Sie in einer öffentlichen Trauer?
Also das war enorm. Also ich glaube, einer der bizarrsten Momente meines Lebens war, als ich werde abgeholt, ist die Weg zur Trauerfeier und hat so eine Limousine auf mich gewartet, steige in die Limousine, wo der Fahrer einen Fernseher hat vorne drin und der schaut gerade die Live-Übertragung des Gottesdienstes, der schon begonnen hat. Also die Live-Übertragung hat schon begonnen, die Leute sind da reingekommen und er würde mich jetzt zu dieser Live-Übertragung hinbringen. Das war enorm. Ich hatte das Glück, erst einmal, er ist ja in L.A. gestorben, das war erstmal sehr, doch dann privat. Wir hatten da viele, das war ja auch immer das Gute an L.A., dass es so weit weg war von Deutschland. Und dort ist eine andere gute Sache war, dass dort eine sehr gute Freundin von mir aus London gewohnt hat, die Tochter von Georg Scholti, dem Dirigenten. Und die hatte das alles schon mal erlebt. Also die öffentliche Beerdigung ihres Vaters und hat mich darauf vorbereitet. Wir haben das besprochen, wie ich das angehen muss und wo die Trauer stattfindet. Weil die Trauer findet ja immer wo statt, aber vielleicht nicht unbedingt in diesem öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum. Mein Mann war eine öffentliche Person. Er hat vielen Menschen und das, was er getan hat, hat vielen Menschen sehr viel bedeutet. Die haben dazu eine persönliche, emotionale Beziehung. Und es war meine Rolle, das zu ermöglichen, dass sich Menschen von ihm verabschieden.
Das ist aber auch irgendwie schon eine harte Aufgabe, ne? Dass Sie eine Aufgabe haben in der Trauer.
Ja, aber es ist ja immer im Leben so, dass sich nicht alles um einen selbst dreht.
Ja.
Also es geht dann halt nicht um mich, sondern ich habe eine Rolle und eine Aufgabe und eine Verantwortung.
Die ging dann über die Trauerzeit ja auch hinaus. Sie haben ja Projekte zu Ende geführt. Sie haben also versucht, das zu ordnen, was er auch hinterlassen hat, ne?
Ja, es ist die, wenn so jemand stirbt, gerade so jemand wie der Bernd, es ist, als ob eine Sonne in einem Sonnensystem explodiert und alles ordnet sich neu. Und es ist dann die Aufgabe, irgendwo zu helfen, bei der Ordnung zu helfen oder nur teilweise eine Ordnung zu schaffen, beziehungsweise zu versuchen, dass die Leute sich nicht streiten, auszugleichen und gleichzeitig also für dass man mithilft, Ordnung zu sorgen und gleichzeitig sich aber auch nicht überschätzt darin, was man tun kann.
Mhm. Ja,
also,
ja.
Dass das Ego einem nicht durch die...
Merkt man aber, was das für eine Abwägungssache auch ist. Sie haben dann ein Buch über ihn geschrieben. Er hatte Sie auch darum gebeten. BE, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie 2 Monate nach seinem Tod damit begonnen. Ich habe in einem viel späteren Buch gerade jetzt nochmal gelesen, in dem Buch Liebe und andere Neurosen. Da denken Sie in einem Essay, dass Sie geschrieben haben, so teilen Sie es uns mit, nachdem Sie die Oper Tristan und Isolde gesehen haben. Denken Sie darüber nach, 10 Jahre nach dem Tod Ihres Mannes, wie Sie eigentlich damit umgehen. Und Sie kommen zu dem Schluss, das schwarze Loch bleibt. Aber das klingt nicht negativ.
Nee, also jedes schwarze Loch hat einen Ereignishorizont. Ja. Event Horizon. Ich glaube, im Gegenteil, irgendwann wird es ja jeder erleben, dass eine nahe Person stirbt. Die meisten Menschen erleben das und das ist verändernd. Es erhöht die Intensität des Lebens oder kann es erhöhen. Mhm. Es gibt, ich finde, wer wunderbar darüber schreibt, ist Nick Cave, der zwei seiner Söhne verloren hat. Es ist ganz schrecklich, es ist entsetzlich und man wird absolut auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich wieder irgendwie auf die Beine stellen. Und manchmal funktioniert das nicht so gut, aber die Möglichkeit existiert, dass man darin Stärke gewinnt oder auch die Schönheit des Lebens intensiver wahrnehmen kann.
Sagt Katja Eichinger hier, Autorin. Sie hat sich in einem Buch und in verschiedenen Essays mit dem Tod ihres Ehemanns, mit Bernd Eichinger, auseinandergesetzt. Gleich entdecken wir aber noch eine ganz andere Katja Eichinger, nämlich die Musikerin. Katja Eichinger schreibt über viele Themen. Wir haben jetzt auch viele schon angesprochen. Oft geht es um Gesellschaft und Konsum, haben wir auch schon angesprochen. Haben Sie eigentlich auch schon mal über Musik geschrieben? Weil Musik doch eine große Rolle in Ihrem Leben spielt.
Das ist das Problem, ne? Musik, ich liebe Musik so sehr. Und es ist ein bisschen so wie Parfum. Es ist so ungreifbar. Ich kann sehr schlecht über Musik schreiben oder auch reden. Mhm. Wenn es mir dann irgendwann mal gelingt, bin ich dann sehr froh und erleichtert. Aber Musik ist eine meiner sehr großen Lieben im Leben und finde es schwer, dafür Worte zu finden.
Aber es ist immer eine Liebe gewesen. Sie haben sehr früh Klavier und Geige gelernt und da ist für mich, die ich das alles nicht gelernt habe, immer die Frage, das haben Sie freiwillig gemacht. Das war dann nicht, die Eltern haben nicht gesagt, das gehört dazu.
Es kam dann einfach, es wurde nicht diskutiert. Dann stand dann das Klavier und natürlich fand ich das aufregend, dieses Klavier, das da stand und als Objekt, also gerade Musikinstrumente sind ja als Objekt sehr faszinierend und verändern auch einen Raum. Müssen dann die Eltern dranbleiben. Ja.
Da müssen die Eltern dranbleiben, wie hübsch Sie das sagen. Die Eltern müssen dranbleiben, damit das Kind dranbleibt, aber das scheint gelungen zu sein. Also die Liebe ist geblieben.
Ja, auf jeden Fall.
Geige und Klavier. Nehmen Sie Geige auch mit auf Reisen?
Ja.
Klavier kann man ja nicht mit auf Reisen nehmen.
Hm? Das ist das große Problem. Ich würde mein Klavier sehr gerne mit auf Reisen nehmen.
Aber es ist immer was Privates, ja? Wobei nein. Wir haben ja ein Beispiel, wo es nicht privat unbedingt geblieben ist. Mit ganz besonderer Musik. Von Ihnen hören wir jetzt.
Kinderlin wird zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS angewendet. Es wird bei Kindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren eingesetzt. Es wird nur dann verwendet, nachdem Behandlungen ohne Arzneimittel versucht wurden, wie zum Beispiel psychologische Beratung und Verhaltenstherapie, und diese allein nicht wirkten. Kinderlin ist nicht zur Behandlung von ADHS bei Kindern unter 6 Jahren gedacht. Es sei denn, die Kinder sind außergewöhnlich anstrengend und fordern ununterbrochen Aufmerksamkeit. Allerdings weiß man nicht, ob es für Kinder unter 6 Jahren sicher ist. Kinderlin verbessert die Aktivität bestimmter Teile des Gehirns, die nicht aktiv genug sind oder vernachlässigt wurden. Das Arzneimittel kann dabei helfen, die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration zu verbessern und impulsives Verhalten zu vermindern.
Kinderlin ist ein Titel, den wir haben Katja Eichinger am Klavier gehört.
Ja.
Aus Soma, Musik für eine schöne neue Welt. Jetzt erzählen Sie uns mal, was ist das für ein Musikstück?
Das ist so als ein typisches Corona-Projekt. Ich hatte mich so innerlich aufgeregt über die Entwicklung der sogenannten Neoklassik. Das ist so, die zunehmend in so Beruhigungsmusik übergeht, also so funktionale Musik, wo eben Transzendenz ausgeschlossen ist. Es soll einfach einen Zweck erfüllen. Hat mich aufgeregt und es klang mir zunehmend wie so wie Medikamente, die man nimmt. Ja? Und dann dachte ich so, da können Sie ja gleich Beipackzettel vertonen. Und dann kam mir diese Idee, dass ich Beipackzettel vertone. Ja? Und das habe ich so zwei Freunden erzählt, die auch im Musikgeschäft sind. Und ich meinte, lass uns das machen. Und dann haben wir in München während Corona ein Studio gebucht. Da hat, The Hof, I've Been Looking for Freedom aufgenommen. Also so ein altes Münchner Disco-Studio. Und haben dieses Album aufgenommen. Ich habe einfach, das, was ich da spiele, ist einfach improvisiert. Und dann habe ich diese Beipackzettel vorgelesen und sie natürlich noch verschärft. Und Ja, das Ganze ist eine Veralberung von Neoklassik, genau.
Wer sich diese Veralberung mal reinziehen will, so mal. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge. Also man denkt, lustige Texte, stimmt ja überhaupt nicht lustig, sind ja eben Beipackzettel. Aber ja. Also diese Kombination öffnet einem dann doch auch ganz schön die Augen, auf jeden Fall. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie mit ganz anderer Musik als Schülerin Geld verdient haben. Sie waren Organistin und sind mit einer Pfarrerin tatsächlich über die Dörfer und haben die Gottesdienste bespielt.
Also, genau, es war halt, ich war Organistin, es gab 24 Mark pro Gottesdienst und teilweise musste halt die Pfarrerin mehrere Gottesdienste an einem Sonntag machen und ich bin dann mit ihr rumgefahren und habe immer gespielt. Teilweise saßen dann nur so 5 alte Menschen im Gottesdienst.
Aber die haben sich gefreut.
Die haben sich gefreut und das war jetzt natürlich seltsam, wenn man so eine in diesem Religionsbetrieb drin ist und eine Predigt mehrmals sich anhören muss. Das ist gerade für einen Teenager ein seltsames Erlebnis.
Sind Sie religiös?
Ja, also schon. Ich glaube, ich bin als kleines Kind, war es so, meine Eltern wollten lange schlafen und es war nichts los. Fernsehen ging auch nicht. Es gab ja gar kein Fernsehen am Morgen. Und dann bin ich einfach alleine mit 4,5 in den Kindergottesdienst gegangen. Oder 5.
Also eine ziemlich frühe Begegnung allein, auch wieder alleine, den Weg alleine gemacht.
Ja, genau. Mhm. Und dann, als ich zurückkam, waren dann meine Eltern so langsam wach. Und es gab Frühstück. Ja.
Und die haben sich nicht gewundert, wo Katja ist?
Nö.
Ja gut, sie sind auf dem Dorf aufgewachsen, ja. In der Nähe von Kassel. Ja, vielleicht vertraut man da. Vertrauen hatten wir ja vorhin schon, Vertrauen. Ich möchte eine ganz kurze Sache noch ansprechen. Sie sind nämlich Chairwoman für die Galerie für Fotokunst CO Berlin. Was heißt eigentlich Chairwoman?
Ja, wir haben ein Gremium, das ist ein Beratergremium von verschiedenen Menschen aus Industrie und Kultur, wo wir eben die Leitungen und die Kuratoren beraten, wo man Zusammenarbeit möglich ist, wo Kooperationen möglich sind, dass man hilft, mit anderen Menschen aus in der Industrie zu vernetzen, vielleicht mit Sponsoren helfen kann. Und da sind wir ein Gremium und ich bin ja zum ersten Mal in meinem Leben Vorsitzende irgendwo. Und ich finde diese Galerie ganz großartig, also was da geleistet wird, weil wir auch, was mir wichtig ist, was Kino schon erreicht und was ich mir wünschen würde, was Museen und auch klassische Musik noch mehr erreichen würden, dass wir die Hemmschwelle senken, dass Menschen sich willkommen fühlen, dass sie eben, jetzt sagen wir mal bei Musik, nicht nur klassische Musik beim Taxifahren hören, sondern auch sich in der Philharmonie willkommen fühlen. Das würde ich mir wünschen und ich finde, das erreichen wir sehr gut bei der CO Berlin.
Und wie Sie früher erlebt haben, in Kassel bei der Documenta ja offenbar auch.
Genau,
auch da,
ja.
Ne? Also zieht sich das durch.
Ja,
die Hemmschwellen senken für Kunst- und Kulturgenuss. Tolle Aufgabe. Dankeschön für Ihren Besuch hier, Katja Eichinger.
Ich bedanke mich, herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.